Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Jawohl, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge und heute ist bei mir jemand zu Gast, wo es gar nicht so leicht war, einen Termin tatsächlich zu finden. Deswegen freue ich mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und deswegen an der anderen Seite heute begrüße ich herzlich in Berlin Lukas Stelter.
Hey, ich freue mich hier zu sein.
Lukas, bevor wir so richtig einsteigen, ich habe eine Frage, die ich immer als Einstieg unfassbar fantastisch finde. Und die würde ich dir natürlich auch ganz gerne stellen. Und die lautet, wenn du morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könnte. Ich glaube, spontan fällt mir ein, glaube ich, momentan ein bisschen ordentlicher zu sein. Also wenn ich meinen Schreibtisch so immer angucke, da bin ich auf jeden Fall nicht der Ordentlichste. Ich glaube, das wäre so eine Eigenschaft, die würde ich ab morgen auf jeden Fall begrüßen.
Ja, aber es ist ja auch in dieser sehr, sehr besonderen Zeit, in der wir uns natürlich gerade befinden, auch gar nicht so leicht wahrscheinlich, neben einem gut strukturierten Tag auch dann immer wieder Ordnung zu halten. Das kenne ich selber von mir auch. Gerade wenn man natürlich irgendwie oft in einer kreativen Phase ist, wo es darum geht, Ideen zu spinnen, dann kann das natürlich schon sehr schnell gehen, dass man einfach ein bisschen Chaos stiftet, was ja auch für Kreativität gar nicht so verkehrt ist. Bevor wir natürlich so richtig auch einsteigen, möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, kurz uns zu erklären, wer ist denn überhaupt Lukas Stelter, wo kommst du her, was machst du und das wäre doch ein toller Einstieg.
Ja, super gerne. Genau, wie gesagt, ich bin Lukas Stelter, ich komme aus Berlin und bin sogar auch in Berlin geboren, habe auf der Artistenschule absolviert und mein Abi gemacht und habe dann für ungefähr 4 Jahre als Artist gearbeitet in einem Diablo-Duo bis ungefähr 2017. Dann habe ich mich entschieden, damit aufzuhören und habe quasi einen Schwung gemacht in eine andere Richtung und so habe mich der Videoproduktion gewidmet und der Fotografie und mache jetzt momentan unter dem Namen Promotion for Performer produziere ich Videos, Fotos und Marketingkonzepte für Artisten, für Varietéhäuser, also alles in dem Eventbereich und Marken. Genau das mache ich hauptberuflich quasi, wobei ich sagen muss, dass ich noch studiere. Ich studiere jetzt momentan im 6. und meinem letzten Semester BWL, was ich jetzt in diesem Sommer beende, aber habe nebenher quasi mir diese Videoproduktion aufgebaut.
Ja, vielseitig unterwegs. Der Lukas, erzähl uns doch kurz, wie ist die Vision entstanden, überhaupt Artist zu werden?
Oh, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich hab ja als Diablo-Artist gearbeitet, das ist eine Form von Jonglage. Und damit habe ich angefangen, weil mir früher irgendwie das Freunde mal auf dem Hof gezeigt haben, haben Diablo gebracht, so wie irgendwie viele Kinder, jeder kennt es, dieses Diablo mit den 2 Stäben, der Schnur und dem sanduhrförmigen Requisit. Und das habe ich mit Kumpels früher ausprobiert. Das hat mich dann irgendwie gepackt, bin daraufhin in einen Jugendclub irgendwie eingetreten, wo man eine Jonglagegruppe hatte. Von dort dann irgendwie andere Leute kennengelernt und am Ende im Jux-Zirkus in Berlin gelandet und habe dort weiter trainiert, bin mit aufgetreten und da kam irgendwie eins zum anderen. Habe ich Leute kennengelernt, die in Berlin auf der Artistenschule waren und festgestellt, hey, das kann man beruflich machen. Und das hat mich irgendwie so angefixt, das fand ich so interessant, dachte, ja, das könnte doch was sein und habe mich kurzerhand auf der Artistenschule beworben, wo ich dann auch angenommen wurde und von der 10. bis 13. Klasse auf der Artistenschule dann den professionellen Weg eingeschlagen habe. Sowohl die Artistenausbildung als auch auf der Schule mein Abi dann gemacht.
Und war da der Weg von Anfang an klar, dass es Diablo sein wird?
Ja, also sehr, sehr schnell auf jeden Fall. Ich habe als Kind, wo ich dann mit Diablo angefangen habe, irgendwie auch im Zirkus, im Kinderzirkus, alle viele andere Sachen ausprobiert, sei es normales Jonglieren mit Bällen, mit Keulen, auch mal Einrad gefahren. Alles mal irgendwie so in der Hand gehabt. Aber Diablo war das, was mich auf jeden Fall damals am meisten gepackt hat. Und deswegen war das da irgendwie klar, dass das wird irgendwie die Spezialisierung im Bereich der Artistik.
Und hattest du auch in deiner Kindheit schon so ein Faible oder Talent dafür, auch gerne in der Familie irgendwie zu unterhalten? Also dass das irgendwo auch früher schon zu Kindheitszeiten das war, wo du gesagt hast, wird mal der Weg sein, auf die Bühne zu gehen?
Nicht unbedingt, nein. Also ich war nie ein schüchternes Kind und ich habe irgendwie immer viel geredet und gequasselt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie bei anderen Kindern, weiß nicht, Weihnachten vor den Baum gestellt habe und irgendwie den Alleinunterhalter gemacht habe. Das überhaupt nicht. Ich war schon sehr offen immer und irgendwie interessiert an vielen Sachen. Aber ich glaube, dass, klar war, ich gehe auf die Bühne, das war nicht direkt ersichtlich. Vor allem, weil meine beiden Eltern jetzt mit der Artistenkarriere oder mit der Bühnenwelt gar nichts am Hut haben.
Hm. Jetzt hast du uns das schon kurz teilhaben lassen, dass du ja mittlerweile ein bisschen in einen anderen Weg eingeschlagen hast. Aber was auch gerade dieses Visuelle angeht, also Fotografie, gab es das damals auch schon oder ist das etwas, was erst später entstanden ist? Oder gab es das damals auch schon, dass das auch schon immer irgendwie in deinem Kopf war und dass es das schon irgendwie auch eine Option hätte sein können, auch früher schon?
Nee, das gab es nicht. Also so zu Artistenschulzeiten, wo ich auf der Schule war und mich quasi auch vorbereitet habe, wirklich als professioneller Artist zu arbeiten, habe ich mich komplett darauf fokussiert und habe jetzt irgendwie an Videoproduktion oder Fotografie gar nicht so ein Interesse gehabt. Das kam eher wirklich durch Zufall in einem der ersten Engagements, witzigerweise im Schmidt-Theater bei euch, im Winterengagement, brauchten wir für unsere Show quasi einen neuen Trailer und haben dann jemanden gefunden, der uns quasi filmt und hat auch den Trailer geschnitten. Und als wir dann das Material quasi hatten, hat er mir angeboten, hey, ich habe das Gefühl, du interessierst dich dafür, möchtest du selber probieren, das Video zu schneiden? Ich kann dir die Grundlagen erklären und dieses Material geben, probier das doch aus. Und wenn es nicht klappt, kannst du dich immer noch melden, dann übernehme ich das. Aber genau, so wurde mir quasi Möglichkeit gegeben, das mal selber ausprobieren. Das fand ich interessant. Und so habe ich mir kurzerhand so eine Testversion von einem Schnittprogramm runtergeladen und saß quasi einen Monat in aller meiner freien Zeit daran, unseren eigenen Trailer damals zu produzieren. Und bin so dazu gekommen, über die Schiene von gar nicht selber filmen, sondern Filmmaterial haben und daraus einen Trailer zu schneiden. So habe ich es entdeckt, dass mir das irgendwie Spaß macht und ich es interessant finde.
Ja, witzig. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass das auch dann auch die Ursprünge mit hier in Hamburg hat. Das ist ja doch mal viel, noch mal viel interessanter auch. Trotzdem, wenn du noch mal an die Zeit an die Zeit auf der Artistenschule zurückdenkst, was ist dir da so in Erinnerung? Was sind so, wie sehr geprägt hat dich diese Zeit?
Oh, ich glaube, extrem auf jeden Fall. Also direkt die Zeit auf der Artistenschule hat mich extrem geprägt oder fand ich extrem cool, weil ich fand es schön Ausgleich zwischen dem Theorieunterricht, also dem normalen schulischen Ausbildung, wo ich auch mein Abi gemacht hat, als aber auch den Trainingsblöcken, wo ich dann zwischendurch trainiert habe fürs Diablo, das praktische Training wirklich für die Darbietung. Und das war für mich gleich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich war vorher auf einem normalen Gymnasium bis zur 10. Klasse. Das war okay, aber da war ich jetzt, habe ich mich jetzt nicht extrem wohl gefühlt. Und durch den Wechsel auf der Artistenschule, die Kombination aus, ich mache mein Abi dort und habe natürlich den normalen schulischen Stoff, der nicht wenig ist, aber diesen Ausgleich von wirklich körperlicher Bewegung, die Leidenschaft damals in der Artistik, das war für mich echt optimal.
Hm. Wenn du heute ein Kind oder einen Jugendlichen einen Tipp geben würdest oder der gerne auf die Artistenschule gehen würde und der muss aus seiner Sicht unbedingt Diablo machen, warum sollte er das tun?
Wie meinst du das jetzt mit unbedingt Diablo? Also weil er eine Leidenschaft hat oder soll, oder ja, wie meinst du das?
Was unterscheidet oder was ist das USP vom Diablo gegenüber all den anderen Sachen, die es so gibt? Luftartistik, Serviel, Jonglage, Einrad. Was wäre dein Marketing-Cue, um das zu verkaufen?
Ich würde sagen, auch immer Diablo ist in dem Sinne einzigartig, weil es ganz anders ist als die ganz akrobatischen Disziplinen. Es ist viel feinfühliger, es ist viel feinmotorischer. Und da man eben quasi dieses Stäbe hat und das Diablo, was am Anfang erst eins ist, aber man natürlich auch mit mehreren Diablos am Ende spielen kann oder das damit Tricks machen kann. Es ist unglaublich vielfältig, was es angibt und dadurch extrem spannend. Und es bietet extrem viele Möglichkeiten, auch eigene Sachen zu entwickeln, zu erfinden, neue Kombinationen, sowohl tricktechnisch als auch bewegungstechnisch, wie man sich beim Diablo-Spielen dazu bewegt.
Hm. Okay, naja, das ist ja eine tolle Aussage zu sagen, dass es halt auch kein Ende hat, sondern dass man sich da immer wieder auch neu erfinden kann. Und spielt ja gerade in deinem neuen Metier gesagt, wo es rund ums Thema Marketing auch geht. Wie ist so deine Einschätzung? Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt, dass welche Priorität gerade gutes Foto- und Bild- und Videomaterial, welchen Stellenwert hat das in der letzten Zeit oder wie hat sich das entwickelt in den letzten 5 Jahren?
Ich glaube auf jeden Fall, dass Video- und Fotoaufnahmen immer wichtiger werden. vor allem, was man merkt und auch generell in dem, im Social-Media-Markt oder im generellen Marketing, das Bewegtbild immer wichtiger wird. Also Leute konsumieren einfach immer mehr Bewegtbild. Und auch wenn man sich anguckt, was irgendwie auf Social Media gut funktioniert, wo Leute hängen bleiben, ist es einfach immer, immer mehr Bewegtbild. Das heißt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Sache, die in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Also die Wichtigkeit von gutem Bewegtbild und damit sich zu vermarkten. Das kann jetzt natürlich einmal auf der Künstlerseite sein als Artist, dass man sagt, man muss irgendwie ein gutes Video haben, also auch gute Fotos, um sich zu vermarkten. Aber was ich auch merke, ist im Varieté-Bereich eben durch die Social-Media-Kanäle, die gepflegt werden müssen, die Content brauchen, dass da einfach guter Content-Inhalt, sei es Fotos, als auch speziell mittlerweile Videos, immer höheren Stellenwert gewinnt. Und das aber gleichzeitig natürlich mehr Arbeit bedeutet, aber auch eine extrem hohe Chance, weil durch Videos und durch eine gute Marketingstrategie, zum Beispiel auf Social Media, lässt es sich einfach, kann man gut nochmal einen anderen Blickwinkel auch auf die eigene Marke oder das Varieté oder den Künstler einfach zeigen. Hm.
Und dabei meistens ist das auch so, dass so ein bisschen immer mein Eindruck, dass an einigen Stellen gar nicht so ein, auch gerade glaube ich in der Schule, dass das gar nicht noch so einen Stellenwert hat. Ne? Also entweder hat man selber Interesse dafür und man weiß um die Wichtigkeit, dass man gutes Material hat, aber ich frage mich natürlich auch immer, ob das nicht schon früher anfangen müsste, auch dass sich gerade Artisten, Künstler allgemein sich viel früher gerade mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil, wie du schon sagst, es hat ja an Priorität gerade in der Vermarktung unfassbar an Wert gewonnen, ne? Oder es ist ja eigentlich unabdingbar, dass man einen guten Trailer oder ein gutes Bildmaterial hat.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich denke auch, ist halt das Problem in der Sache, ist natürlich als Künstler, und so ging es mir damals ja auch irgendwie auf der Schule oder wenn man irgendwie anfängt, sagt, ich möchte professionell werden, dann interessiert man sich ja zu, sag ich mal, 100% in diesen Momenten auf die Disziplin, die man macht. Man möchte bei mir war es damals Diabolo, aber der Artist möchte in der Sache immer besser werden und damit halt, man denkt sich, okay, ich brauche die perfekte Darbietung, um am Ende Erfolg zu haben. Und das ist natürlich nicht falsch. Ich würde mal sagen, eine gute Darbietung, die funktioniert, ist für einen Artist eine Voraussetzung. Aber ohne Marketing ist es auch schwer, weil wenn die Leute dich nicht kennen oder du jemanden kennenlernst und du sagst, hey, ich finde irgendwie interessant, was du machst, hast du mal ein Video für mich und Fotos, damit ich das vielleicht mal jemand vorschlagen kann oder ich buche für dieses Varieté und man hat nichts oder man hat Sachen, die so schlecht sind im Sinne vom Schnitt, von der Videoqualität, dass es gar nicht aussagekräftig ist, da lässt man ganz schön viel Potenzial liegen, weil einfach, ja, man nicht zeigt, was man eigentlich kann und das ja damit mit Videos und Fotos vermitteln möchte für einen Kunden.
Ja, und deswegen finde ich das ja bei dir auch so spannend, weil du kommst aus dem Bereich und deswegen ist das ja auch wahrscheinlich ein totaler USP von dir, dass du einfach weißt, was da passiert, egal ob das jetzt, es muss ja nicht immer Diablo-Spieler sein, es können ja allgemeine Künstler sein, auch aus den anderen Genres, dass du natürlich weißt, wie so Bewegungsabläufe sind, wie gewisse Dinge auch funktionieren. Das ist doch mit Sicherheit so, dass dir das unfassbar in deiner Arbeit, auch in der Visualisierung vielleicht, was ist das Ziel am Ende, doch schon sehr wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch wirklich eine Einzigartigkeit von meinen Fähigkeiten, dass ich einfach alle Perspektiven kenne. Also da ich selber als Artist in vielen auch großen Produktionen gearbeitet habe, kenne ich sowohl natürlich die Sicht eines Artistens als auch die Sicht des Varietés und jetzt nun noch am intensivsten die Sicht irgendwie aus Video- oder Fotosicht. Und das zusammenzubringen, bringt auf jeden Fall extrem viele Vorteile für mich und meine Kunden. Das einmal natürlich, wenn der Kunde auf mich zukommt oder ein Artist auf mich zukommt und sagt, hey, ich brauche ein neues Video, dann sage ich immer natürlich super gerne, lass uns doch mal schauen, was ist erstmal dein Ziel damit? Wen willst du damit erreichen? Und dann überlegen wir aus der Marketing-Sicht, okay, was ist das Ziel? Wo möchtest du arbeiten mit deiner Nummer? Wie ist auch deine Nummer? Das ist einmal das, was ich aus der Marketing-Sicht jetzt irgendwie gelernt habe und verstehe und weiß dann, wie ich das Video aufbauen muss. Aber auf der anderen Seite weiß ich dann auch beim Dreh, wie der Artist sich fühlt und was da Schwierigkeiten sein können. Weil man ja bedenken muss, zum Beispiel, wenn man sagt, man filmt einen Handstandartisten, da sind die Kräfte auch begrenzt. Da kann ich nicht sagen, okay, lass uns das noch 20 Mal den Trick machen, damit ich irgendwie mal eine perfekte Aufnahme habe, sondern da weiß ich, okay, spreche ich den Künstler von ab, den können wir 3 Mal machen, dann ist kräftemäßig das schwierig für den Künstler und dann weiß ich, okay, in diesen 3 Versuchen brauche ich das perfekte Bild für den Trailer.
Ja, und wenn du an so eine neue Idee oder an so ein neues Projekt rangehst, was ist so deine Vorlaufzeit, was benötigst du, um dafür eine Idee zu entwickeln? Also jetzt im Beispiel von, da ist ein Handschuhkünstler, der möchte gerne einen neuen Image-Trailer haben.
das ist gar nicht so lang. Also was auf jeden Fall vorausgeht, ist, dass wir einmal irgendwie uns telefonieren oder wir zoomen und sprechen uns ab und dann schickt der Künstler mir zu, was er eigentlich schon hat. Das kann eine Website sein, als was auch immer ich sehr gerne sehe oder mir angucken möchte, ist schon mal ein Video. Das muss ja gar kein professionelles Video sein, weil oft kommen ja Künstler, die sagen, ich habe noch gar keins oder ich möchte ein besseres haben. Da reicht mir ein Trainingsvideo der Darbietung, einfach damit ich mich damit beschäftigen kann, wie sieht der Künstler aus, was macht er, was ist der Stil der Nummer? Und dann wird geschaut, okay, wo wollen wir das aufnehmen, wo können wir das filmen? Spielt der Künstler gerade in einem Engagement, in einem Varieté, wo wir vielleicht die Bühne mal benutzen können, einen Vormittag? Oder müssen wir ein Varieté beim Theater mieten mit einem Techniker, wo wir das filmen können? Also das sind viele Stellschrauben, woran das abhängt, wie lange das dauert. Aber wie gesagt, es geht auf jeden Fall los mit einem Gespräch. Ich schaue mir die Nummer an, ich beschäftige mich intensiv mit dem Künstler, was macht er? Und dann in dieser Beschäftigung schauen wir auch, was sind irgendwie die Tricks, die auf jeden Fall in so ein Video sollen, was ist ihm wichtig und wo sage ich vielleicht auch, hey, wollen wir nicht den Trick noch reinbringen? Der ist einfach visuell extrem stark und so wird gemeinsam erarbeitet, was am Ende ins Video soll, was dem Künstler wichtig ist und das wird dann von meiner Seite aus in ein Konzept gegossen. Hm.
Jetzt hast du gerade schon Location gesagt und vielleicht gerade in einem Engagement. Wenn du so ganz frei das heraussagen müsstest, was ist so das oder was sind so die drei Lieblingshäuser von dir oder die schönsten Häuser, die es so gibt in Deutschland?
Wow, das ist schwer zu sagen. Also,
aber Lukas, ich sag das auch immer sehr gerne, es hat auch niemand gesagt, dass das heute einfach wird hier, ne? Also,
das stimmt. Ja, was auf jeden Fall, das ist auch pauschal so gar nicht zu sagen, weil es natürlich, was eine große Rolle spielt, ist immer das Bühnenbild. Zum Beispiel, wenn man sagt, man hat eine Nummer, die soll jetzt sehr clean gefilmt werden und man möchte, und der Künstler spielt gerade einer Show, da sage ich mal, ist das Thema 20er Jahre und das Bühnenbild ist extrem bunt, extrem auffällig, aber die Nummer, die wir filmen wollen, weil der Künstler vielleicht eine neue Nummer Darbietung hat, die er anders vermarkten möchte, da sage ich dann, da kann das Theater so schön, wie es ist und da kann das Theater extrem schön sein, aber wenn der Hintergrund nicht passt, dann muss man vielleicht schauen, wo kann man es noch filmen. Also, und was auch noch oft, wo es drauf ankommt, ist auf jeden Fall die Lichtanlage, weil Licht macht im Film oder in Fotos extrem viel aus. Also, da eine gute Lichtanlage zu haben und auch einen Techniker, der sich auskennt mit Einleuchten von Nummern, ist in dem Falle sehr wichtig. Genau, jetzt nochmal konkret auf deine Frage, zum Beispiel Theater. Ich habe letzten Winter bei euch einen Künstler im Schmidt-Theater gefilmt. Da war ich extrem begeistert von zum Beispiel dem Lichttechniker und der Lichtoption. Also da war ich wirklich danach, dass ich dachte, wow, das Licht und auch das ganze Bühnenbild und wie viel Platz wir hatten, war extrem von Vorteil. Genau, hier in Berlin zum Beispiel filme ich sehr, sehr gerne im Pfefferberg-Theater. Mit denen arbeite ich schon länger zusammen, dass immer wieder, wenn ich mal Künstler habe, frage ich die an, ob wir bei denen filmen können und das Theater mieten können, weil dort einfach durch diese, die haben so rote Sessel im Saal, was schon mal ein extrem schönes Feeling ist, als aber auch die Bühne mit einem clean schwarzen Vorhang, der in einem Halbkreis rund ist, da kann man extrem gut schöne Bilder produzieren.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es war auch im Schmitz-Tivoli der Saal, der natürlich was Magisches hat, ne? Das ist definitiv so und bietet ja gerade, was das angeht, für Aufnahmen echt tolle Möglichkeiten, tolle Winkel und ja. Jetzt hast du vorhin auch kurz erzählt, wie so dein Einstieg war ins ganze Videofilm auch. Das war ja eher Video. Wie ist es denn noch dazu gekommen, dass du auch dich mit der Fotografie beschäftigt hast? Was war da so der Punkt, außerhalb des Bewegtbildes zu sagen, ach, so ein bisschen statische Fotografie wäre doch nicht so verkehrt. Wie war da der Weg?
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Und zwar, wo ich mit Videos angefangen habe, habe ich ja wirklich erst angefangen mit Videoschnitt. Das heißt, bevor ich überhaupt die erste Kamera in der Hand habe, habe ich schon einiges an Trailern sowohl für mich als auch andere Künstler nur geschnitten. Das heißt, ich habe erstmal einfach Videomaterial bekommen und habe den Trailer geschnitten und habe dann irgendwann gemerkt, hey, das macht mir Spaß, aber es wäre doch irgendwie auch cool, die eigenen Videos zu produzieren, um da noch mehr Freiheit zu haben und auch zu bestimmen, wie am Ende das Bild aussieht. Und habe mir so dann meine allererste Kamera gekauft. Und so bin ich quasi dann wirklich auch ins eigene Film eingeschnitten, dass ich selber angefangen habe, Videos zu produzieren, zu filmen und nicht nur zu schneiden. Und wo ich dann quasi die Kamera zu Hause hatte, lag es irgendwie nicht so fern, da auch mal zu sagen, hey, ich kann mit der Kamera auch Fotos machen. Das wollte ich dann doch mal ausprobieren. Und so kam ich dann quasi dazu zu sagen, okay, jetzt probiere ich doch mal aus, Fotos zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, Artisten und Künstler sind natürlich auch ein extrem gutes Motiv. Einfach, was die schon von ihrem Körper können, ist das extrem interessant. Und dann noch mit dem Bühnenlicht und den Bühnen, wo man ja vielleicht für Videodrehs auch drin ist, lag es nicht so fern zu sagen, hey, jetzt habe ich Lust, auch mal auszuprobieren, da Fotos zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz drüber gesprochen, auch die Frage, die wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten ist, aber wenn du weißt, dass ein Handschuhkünstler vor dir steht, mit dem du im Vorfeld irgendwie ein besonderes Bild auch entwickeln möchtest, was du schon im Kopf hast, wie wichtig ist tatsächlich dabei, dass du aus diesem Bereich kommst und du einfach weißt, was der perfekte oder das Besondere an dieser Darbietung ist?
Ja, es bringt auf jeden Fall extrem viele Vorteile. Es ist unterschiedlich, ob jetzt es Film oder Foto ist. Bei Videos merke ich immer wieder, da ich so viele Nummern gesehen habe in meinem Leben, kann ich sehr gut antizipieren, was als nächstes passiert. Ich sehe zum Beispiel bei einem Künstler, der jetzt ein Salto springen wird, im Ansatz, dass jetzt der Salto kommt. Und dann weiß ich, weil ich ja schon so viele Saltos, sag ich mal, gesehen habe, na, der wird sich jetzt nach oben bewegen und kann mit der Kamera direkt folgen, weil ich schon weiß, durch meine Erfahrung, weil ich so viele Nummern gesehen habe und so vielen Darbietungen schon zusammengearbeitet habe, das wird als nächstes passieren. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Bild, was ich erzeugen möchte, in einem Video zum Beispiel sehr, sehr schnell eingefangen bekomme, weil ich halt weiß, was als nächstes passiert. Also das ist für mich einmal natürlich gut, dass es gut von der Hand geht, als auch für den Künstler, der den Trick dann nicht 10, 20 Mal machen muss, weil immer irgendwie plötzlich der Fuß aus dem Bild ist oder irgendwie der Kopf abgeschnitten. Genau. Das ist bei Bewegtbild. Und bei Fotos ist der Vorteil ähnlich, auf jeden Fall, da ich halt viel gesehen habe. Und da ist aber auch noch der weitere Vorteil, dass ich ein gutes Gefühl dafür entwickeln konnte, was dem Künstler wichtig ist an einem Bild. Zum Beispiel kann es sein, dass die Pose super schön ist und der Handstand einen guten Moment ist, aber das Knie ist nicht ganz gestreckt. Und da ist man natürlich als Künstler selber am penibelsten und sagt so, hey, das ist vielleicht ein schönes Foto, das Licht stimmt, aber guck mal, da ist mein Knie nicht gestreckt und dann ist das Foto quasi wertlos und wird nicht benutzt. Und auf sowas zu achten und dafür einen Blick zu haben, da habe ich extrem viel aus meiner Zeit als Artist mitgenommen.
Hm. Wenn du so zurückblickst, wäre das total sinnig, ohne dass ich das jetzt irgendwie eine Diskussion in Gang setzen möchte. Aber weil das ja so an Wichtigkeit gewonnen hat und weil das ja, ja unumlässlich ist, dass die gerade die jungen Artisten über gutes Material verfügen, müsste das nicht auch integriert werden in die Ausbildung an der Artistenschule?
Ich glaube auf jeden Fall, dass das von Vorteil wäre. Es könnte ja zum Beispiel als modulares Workshop-Konzept oder so aufgebaut werden. Ich glaube, das wäre von extremem Vorteil. Da könnte natürlich ein Modul drin sein, hey, was machen gute Fotos, was machen gute Videos aus, wie bekomme ich sowas her? Aber das fängt ja auch schon dabei an, was brauche ich überhaupt als Artist, um mich zu vermarkten? Was für Fotos brauche ich, was für Videos brauche ich? Und wie schreibe ich dann eine Mail, wie mache ich einen Vertrag? Wie verhandle ich das, glaube ich, das ganze Vermarkten, unabhängig von jetzt Video- und Fotomarketing, ist auch ein viel größeres Thema. Und ich glaube, damit kann man nicht früh genug anfangen, sich damit auseinandersetzen und zu beschäftigen.
Ja, das sehe ich genauso. Und ja, vielleicht müssen wir da nochmal einen kleinen Anstoß geben. Ich habe mir auf jeden Fall noch notiert, dass ich dich fragen wollte, wie wichtig du es hältst, sich nebenbei, auch wenn man seine Passion schon gefunden hat oder seiner Leidenschaft folgt, sich trotzdem nebenbei noch weiter zu qualifizieren.
Da würde ich sagen, dass bei mir war es nie so, dass ich in der Artistikzeit dachte, oh, ich brauche jetzt hier direkt ein zweites Standbein und deswegen mache ich Videos, sondern ich glaube, da ist es viel wichtiger, einfach offen zu sein, sich selbst gegenüber und neuen Sachen und was interessiert einen eigentlich zum Beispiel neben seiner Sache, die man macht, noch so. Also auch jetzt zum Beispiel in Videos bin ich immer noch an vielen anderen Sachen interessiert und einfach da offen zu sein und zu schauen, was gibt es noch auf dieser Welt oder in meinem Leben, was mich interessiert. Und da dann vielleicht sagen, hey, da stecke ich auch ein bisschen Zeit rein, da bilde ich mich fort. Das muss ja gar nicht anhand irgendeinem Studium sein oder irgendwas, wo man einen Schein hat. Das kann ja auch einfach sein, okay, jetzt bilde ich mich in dem Bereich fort und weil es mich einfach interessiert, gucke ich da viele Videos, lese Bücher und bilde mich da weiter. Ich glaube, da ist vor allem wichtig, dass man schaut, was interessiert einen selber und dann so sich quasi offen bleibt für viele Sachen.
Ja, ja, gerade, ich frage deswegen natürlich auch, weil gerade natürlich die in dieser sehr besonderen Zeit, wo wir uns ja gerade drin befinden, wo man noch nicht ganz genau weiß, in welchem Zeitraum kommen wir wieder in eine Normalität, wo wir tatsächlich unseren gewohnten Weg gehen können, finde ich ja umso wichtiger, dass man links und rechts andere Themen hat, mit denen man sich beschäftigt. Und vielleicht gibt es da ja etwas, was man schon lange machen wollte. Und das liest sich ja auch so ein bisschen aus deinem Lebenslauf auch heraus, dass du da ja immer sehr umtriebig warst. Und deswegen war für mich einfach diese Frage sehr wichtig, da mal zu fragen, welchen Stellenwert das einfach bei dir auch hat. Und es ist ja gerade in dieser Bereich der Unterhaltung und auch des Entertainments in den letzten Wochen ja unfassbar viel auch gestreamt worden und viel online gestellt worden. Wie ist deine, wie denkst du darüber? Was ist so deine Haltung? Hat das einen hohen Haltbarkeitswert oder werden wir, solange wir wieder eine Normalität haben, wird das wieder weniger werden? Was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube auf jeden Fall vorneweg gesagt, dass diese Livestreams oder eine Online-Plattform oder Online-Videos nie das Live-Erlebnis vor Ort ersetzen werden. Also ich glaube, da kann man einfach nicht mit, da kann es nicht mithalten. Aber ich glaube, es ist eine gute Alternative und vielleicht ein Add-on. Witzigerweise ist auch genau dieses Thema, was du jetzt ansprichst, mein Bachelorarbeitsthema, womit ich mich jetzt beschäftige momentan, weil ich gerade im Bachelorarbeitsschreiben bin. Und dort schaue ich quasi, ob Online-Show-Formate als neue Marketingperspektive im deutschen Varietémarkt eine Option wäre. Also das ist auch immer ein witziges Thema. Da habe ich gerade angefangen, mich zu beschäftigen und werde mich die nächsten 2-3 Monate, werde ich da sehr tief einsteigen. Aber persönlich finde ich das auf jeden Fall, heißt das willkommen, finde es irgendwie interessant, auch aus der Videosicht von meiner Seite aus, wie ich sowas aufbaue, wie ich sowas gefilmt, als auch aus Konsumentensicht, wie kommt sowas an? Und ich glaube, dass es nicht ersetzen wird, wie gesagt, aber ich finde es eine schöne Angebotserweiterung.
Ja. Und das ist ja sehr spannend, auch darüber eine Bachelorarbeit zu schreiben. Und das machst du als Abschluss von deinem BWL-Studium, richtig?
Richtig, genau. Es ist nämlich so, dass als ich aufgehört habe mit der Artistik Anfang 2017, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte schon immer, hat mich Studium interessiert. Ich habe viele Freunde, die gar nichts mit Artistik zu tun haben, die natürlich dann in der Zeit, wo ich als Artist gearbeitet habe, nach meinem Abi studiert haben. Und war mit denen auch mal irgendwie in der Uni mit in einem Kurs dabei, weil es mich interessiert hat und fand so, ha, irgendwie Studium finde ich interessant, kann ich mir gut vorstellen. Und als ich aufgehört habe mit Artistik, habe ich gesagt, na, ich würde gerne studieren gehen, habe mich umgeschaut und habe gesagt irgendwie, ja, BWL, das interessiert mich. Nicht, weil es alle machen, sondern weil ich auch schon in der Zeit der Artistik gemerkt habe, hey, dieses Verhandeln, das Management, das Reisenbuchen, das ganze Planung drumherum hat mir immer auch extrem viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, BWL passt irgendwie ganz gut, weil da kann man nochmal tiefer einsteigen in das generell auch in dein Unternehmertum, wie läuft Wirtschaft, wie läuft Unternehmen. Und das ist ein Bereich, der mich sehr doll interessiert.
Ja. Ist ja auch etwas, was ja, glaube ich, auch gerade in der ganzen Unterhaltungsbranche, auch bei Künstlern immer mehr an Stellenwert gewinnen wird, sich selber mit so Themen auseinandersetzen zu müssen, um einfach auch zu schauen, wie man sich da auch selber voranbringen kann, um Dinge auch selber in die Hand nehmen zu können und vielleicht da einfach ein bisschen eigenständiger auch zu werden. Jetzt habe ich in deinem Lebenslauf was anderes noch gelesen, was ich sehr spannend finde, wo ich dachte, das hat er auch gemacht. Da steht drin, dass du auch ausgebildeter Ski- und Snowboardlehrer bist.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das kommt in die Kategorie, dass ich einfach extrem viele Interessen habe und viele Sachen interessieren. Und ich seit meinem Kindheit an, ich glaube, seit ich 4 bin, fahre ich Ski und dann irgendwann Snowboard und ich hatte immer extrem viel Spaß daran. Und dann habe ich von Freunden erfahren oder durch andere Leute, hey, man kann das ja auch als Skilehrer machen, in den Ferien quasi. Viele Studenten machen das in den Semesterferien im Winter. Und so kommt man quasi kostenlos in extrem schöne Skigebiete, zum Beispiel in Österreich, wird dafür noch bezahlt, Kinder, Jugendliche, Erwachsene zu unterrichten. Und habe mich dann informiert und habe dann, ich glaube, Ende 2016 war das, da hatten wir zwischen 2 Verträgen hatte ich Zeit für 3 Wochen und dieser Ski- und Snowboard-Lehrerkurs hat ungefähr 10 Tage gedauert und habe ich das auf jeden Fall in Anspruch genommen und gesagt, hey, dann mache ich das, bin nach Österreich gefahren und habe mich quasi in der ersten Ebene ausbilden lassen zum Ski- und Snowboard-Lehrer und dann in den Folgejahren auch immer mal wieder für 1-2 Monate war ich in Österreich und habe Kindern Skifahren beigebracht.
Ja. Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich bin zwar nicht ausgebildeter Skilehrer, aber ich war ja auch insgesamt fast 5 Jahre, sogar aber 4 Jahre in Schweiz, Österreich ja auch unterwegs, noch damals für Robinson und habe ja auch 4 tolle Jahre auch in den Bergen verbracht. Von dem her musste ich das unbedingt mit aufnehmen oder weil mir das gerade nochmal so in den Augenblick gefallen ist, dass ich das ja gelesen habe. Wenn du so zurückguckst auf deine Karriere als Diablo-Spieler, was war so oder was ist dein größtes Learning aus der Zeit fernab von dem, was du daraus gemacht hast, aber gerade aus der Zeit des professionellen Artisten? Was ist so die eine Sache?
Ich würde auf jeden Fall sagen, auf einer Seite irgendwie so die Disziplin und so dieses Dranbleiben an seinem einen Ziel und dass man irgendwie dem folgt, was einem wirklich Spaß macht. Also ich habe ja, wie gesagt, mit der Artistik nicht angefangen, weil meine Familie das gemacht hat, sondern ich habe, und das mache ich eigentlich mit allen Projekten, weil sehr viel, dass ich schaue, was macht mir Spaß, wo packt es mich einfach, und da gehe ich dann total rein und versuche einfach so gut wie möglich zu werden und mich immer mehr weiterzubilden. Und ich glaube, das habe ich in der Artistik auch nochmal gelernt, dass wenn ich das für mich so angehe, dass das auch einfach zu was führen kann und immer dazu schauen, wo ist gerade interessant, was packt mich da und dort dann dran zu bleiben und tiefer einzusteigen.
Ja, ja, cool. Aber vor Disziplin, wie geht's denn mit dir weiter, wenn du deine Bachelorarbeit geschrieben hast, sie fertig ist und abgegeben ist und du das Studium beendet hast? Mit was geht's dann weiter? Was ist das nächste Projekt? Oder willst du noch Master machen oder?
Genau, also ein Master zu machen plane ich momentan nicht. Ich habe das Studium sehr, sehr genossen und freue mich, wenn ich dann aber ab, sag ich mal, Ende des Jahres Zeit habe, um meine Projekte alle 100% mit meiner ganzen Zeit anzugehen. Natürlich die Videoproduktion, die Fotografie, das möchte ich weiter ausbauen. Ich habe auf jeden Fall Lust, mit noch mehr Varietés, mit noch mehr Künstlern zusammenzuarbeiten, schönes Marketingmaterial zu erstellen, vielleicht auch ganze Social-Media-Kampagnen aufzubauen, umzusetzen, zu leiten. Das sind so Sachen, wo ich sehr viel Interesse dran habe, wo ich mal schaue, was da auf mich zukommt, wo sich vielleicht Türen öffnen. Das ist die eine Sache, die auf jeden Fall, wo es weitergeht nach dem Studium, als auch es andere Sachen gibt, für die ich mich interessiere oder wo ich was aufbaue. Zum Beispiel habe ich seit 2 Jahren eine App-Idee, die ich angefangen habe umzusetzen mit einem Kumpel, den ich gefunden habe, der sagt, hey, er kann Apps programmieren. Und mit der sind wir so weit, dass wir Ende des Jahres auf den Markt gehen wollen. Und genau, das wird auf jeden Fall ein Projekt sein, was dann nach meiner Bachelorarbeit viel Zeit in der Vermarktung und in der unter die Leute bringen, in Anspruch nehmen wird.
Ja, jetzt sprichst du es ja schon an. Das steht natürlich auch noch auf meinem Zettel hier drauf, dass du ja ein wunderbares Projekt hast mit dem wunderbaren Namen Trace. Und ja, vielleicht magst du uns kurz abholen oder vielleicht magst du kurz was dazu erzählen, wie du darauf gekommen bist, wie die Idee entstanden ist.
Ja, gerne. Also die App heißt Trace und was die App quasi machen wird oder was sie momentan schon macht, quasi bei uns Testern, die sie momentan schon benutzen und ausprobieren, ist, sie automatisiert den Verpflegungsmehraufwand. Jeder Selbstständige kennt es wahrscheinlich, dass es das gibt, dass die steuerliche Ersparnis eines Verpflegungsmehraufwands gibt. Das heißt quasi jeder Tag, den man nicht in seiner Heimatstadt ist, und das sind ja viele als rumreisender Artist oder als Selbstständiger, kann man 25 € als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen. Dafür muss man allerdings diese Verpflegungsmehraufwandsliste führen, was, sagen wir so, ziemlich zeitraubend ist und nervig ist, weil man meistens, oder so ging es mir zumindest, irgendwie am Ende des Jahres da ist und dachte sich so, oh, jetzt muss ich diese Liste schreiben, wann bin ich denn am 5. Januar losgefahren und wohin bin ich gefahren, weil man das alles angeben muss in dieser Liste. Und was die App quasi macht, ist, sie automatisiert diese Liste. Das heißt, ich logge mich ein, ich gebe an, wo ich wohne, und sobald ich die Heimatstadt verlasse, fragt die App mich, ist diese Reise beruflich? Und wenn sie ist und ich ja klicke, dann zeichnet die App quasi die Reise auf. Allerdings trackt die jetzt nicht, wo man die ganze Zeit ist, das ist unrelevant für die App, sondern sie führt einfach diese Liste. Das heißt, ich fahre jetzt von Berlin nach Hamburg, dann wird in die Liste eingetragen, wann ich aus Berlin losgefahren bin, wann ich in Berlin in Hamburg angekommen bin, wie lange ich in Hamburg war und wann ich wieder zurück in Berlin war. Sodass am Ende alle Selbstständigen, die diese App benutzen, den Aufwand nicht mehr haben vom Führen dieser Liste, sondern auf den Knopf drücken können und direkt per E-Mail als Excel-Tabelle das Dokument zugesendet bekommen.
Cool. Du hast ja also quasi dein eigenes Problem gelöst.
Richtig, ja. So gehe ich viel an Sachen ran, dass ich mich frage so, oder dass ich irgendwie Probleme merke, die mich selber stören, und dann schaue, was kann man daraus machen? Kann ich das irgendwie für mich oder auch für andere lösen? Und so kam diese Idee dann zustande, genau.
Ja. Und das heißt, du hast ja schon erzählt, es läuft gerade in der Beta-Version oder in der Testphase. Wann wird die App offiziell an den Start gehen?
Genau, also wir planen damit auf jeden Fall zum Ende des Jahres offiziell an den Start zu gehen, sodass alle Selbstständigen, die daran Interesse haben, ab Januar 2021 die App dann natürlich voll funktionsfähig nutzen können, weil es ja vor allem immer auf die Jahre bezogen ist. Wir haben schon die Website gelauncht, das heißt, unter trace-app.de kann man sich das schon ansehen, wie die App aussieht. Man kann sich da kurz eintragen in den Newsletter, sodass man direkt als Erster informiert wird, wenn die App verfügbar ist, und dann auch noch einen kleinen Early-Bird-Bonus bekommt. Und genau, dann planen wir damit auf Ende des Jahres auf den Markt zu gehen.
Ja, also ich merke schon, dir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Neben der glorreichen Bachelorarbeit und einer App, die du auf den Markt bringst, scheint es ja so, dass du nicht gerade vor Langeweile strotzt. wenn du trotzdem gerade auch in der Zeit trotzdem vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch für dich hast, dann mit was hast du dir so die Zeit vertrieben? Also was hast du in dieser Zeit besonders gemacht? Sport hast du gerne oder hast du mehr gelesen? Was war so der das, was du in der letzten Zeit besonders gern gemacht hast?
Witzigerweise hatte ich das Gefühl, dass als jetzt, sag ich mal, der Anfang der Shutdown war und Corona so über Deutschland rübergebrochen ist, hatte ich ein, zwei Anfang für reinen Videoschnitt. Das heißt, ich saß in der Zeit extrem viel an Videoschnitt und hatte gar nicht so dieses Gefühl von oh, plötzlich habe ich so viel Zeit. Aber was ich auf jeden Fall jetzt wieder implementiert habe, was ich ein bisschen verloren hatte, war, mehr Sport zu machen. Ich habe mich im Tennisclub angemeldet mit zwei Freunden aus der Uni. Das heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig Tennis spielen. Das habe ich für nie im Verein voll gemacht, aber viel mit Freunden. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo vor allem jetzt beim Sommer und beim warmen Wetter das der perfekte Ausgleich für mich momentan darstellt.
Ja, das habe ich tatsächlich auch irgendwie, also nicht, dass ich habe früher auch Tennis gespielt, aber das habe ich jetzt nicht wieder angefangen, aber tatsächlich sehr viel draußen gewesen und was war viel Bewegung. Ich habe tatsächlich mal das mal ein bisschen verfolgt. Was muss man denn tun tatsächlich, dass man immer auf diese 10.000 Schritte am Tag kommt, was gar nicht so einfach ist. Also, aber das habe ich jetzt tatsächlich mal 3 Wochen am Stück geschafft, da war ich schon sehr stolz. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Jetzt noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel. Wie glaubst du, wird diese besondere Phase, die wir gerade durchlaufen, wie wird sich die Kultur gerade das Varieté verändern? Wird es andere Formen geben? Wird es, was ist so dein Eindruck? In welche Richtung wird das tendieren?
Wow, das ist eine wirklich schwere Frage, weil ich glaube, das kann ja momentan so keiner voraussagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es relativ schnell oder baldig irgendwie zu einer gefühlten Normalität im Eventbereich zurückkehrt, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich glaube, dass es noch eine Weile dauert. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese ganze Shutdown auch im Eventbereich extrem die Digitalisierung, also vor allem auch im Videobereich, dieses Livestream-Möglichkeiten, Online-Shows extrem vorangebracht hat und dann natürlich viele Varietés plötzlich aus der Not heraus Online-Sachen online gestellt haben, da Konzepte ausprobieren. Und ich glaube, dass, ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Teil davon bleibt und irgendwie geschaut wird, wie wird da videotechnisch und im Online-Videobereich, was wird da angeboten? Also ich glaube, das ist ein Bereich, der auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, nicht verschwindet, sondern irgendwie weiter ausgebaut wird und nebenher läuft. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass Live-Events bald wieder unter geregelten Bedingungen wieder laufen können.
Ja, das hoffen wir alle. Das hoffen wir natürlich hier in Hamburg auch sehr, dass da langsam so ein bisschen ein Weg der Hoffnung eingeschlagen werden kann, dass man so ein bisschen anfangen kann, wieder zumindest dran zu denken, in einen einigermaßen normalen Betrieb wieder zu gehen. Jetzt kurz vorm Ende möchte ich natürlich auch dir die Möglichkeit geben, auch mir so ganz spontan eine Frage zu stellen. Und vielleicht hast du ja eine und dann wäre jetzt die Möglichkeit dazu.
Ja, ich habe mir eine überlegt und zwar ist ja bei dir auch so, dass du einige Projekte hast, zum Beispiel neben deiner Arbeit im Schmidt-Theater, der Podcast und noch andere Sachen. Und dann würde mich mal interessieren, was dich motiviert, neue Projekte zu starten und vor allem auch den Mut nimmt in Bereichen, wo man natürlich vorher noch keine Erfahrung hat.
Ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich, was du auch gesagt hast, sich immer wieder zu hinterfragen, was könnte man noch mal Neues auszuprobieren, immer neugierig zu bleiben, auch da mutig natürlich zu sein, auch mal andere Wege zu gehen. Und das erhält einen natürlich irgendwie, es macht einen, wie gesagt, neugierig, macht Lust einfach auf mehr, bereichert das Leben und ist einfach ja an vielen Stellen bereichert das einfach. Und daher versuche ich immer wieder zu schauen, könnte das etwas sein, wie kann ich das alles auch vielleicht gut miteinander integrieren. Und damit, ich glaube, wenn ich eins wirklich hasse, ist es Langeweile im Leben. So. Und deswegen genieße ich das einfach sehr, diese Möglichkeiten auch zu haben, ne? Und auch den Tatendrang zu haben. Er ist manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal dauern gewisse Dinge auch. Das muss ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber das ist, glaube ich, so der größte Antreiber, einfach neugierig zu sein und immer wieder neue spannende Dinge auch in Angriff zu nehmen.
Total, aber da kann ich dir nur zustimmen und ich würde auch noch hinzufügen, dass man, glaube ich, keine Angst davor haben sollte, einfach neue Sachen ausprobieren, weil man kann ja klein starten, irgendwas antreten und gucken, was sich daraus entwickelt. Und ich glaube, also das ist zum Beispiel das, was mir auch extrem Freude macht, Sachen ins Rollen zu bringen, zu gucken, wo geht das hin mit Leuten, mit Freunden, wo man denkt, hey, das könnte was werden. Einfach jetzt gar nicht aus einer geschäftlichen Sinne, sondern auch einfach, hey, das ist doch cool, das hilft uns, das hilft denen. Und da, glaube ich, kann man das nur weitergeben, da den Mut zu haben, einfach mal Sachen ins Rollen zu bringen und zu gucken, wo das hinführt. Und wenn es am Ende nach einem halben Jahr wieder in der Kiste verschwindet, naja, die Erfahrung hat man ja auf jeden Fall gemacht.
Dann hat man auf jeden Fall auf der Habenseite, dass man das auf jeden Fall probiert hat und nicht gesagt, ach hätte ich mal. Ne? So, und von dem her, ich glaube, gerade in dieser Zeit auch, wo wir sehr auf gewisse Dinge zurückgeworfen werden, wird das, was du auch gerade gesagt hast, nämlich Dinge gemeinsam tun, noch wieder viel mehr an Bedeutung auch gewinnen. Von dem her blicke ich da sehr positiv und hoffnungsvoll in die nächste Zeit, natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass wir bald wieder auch live wieder ins Theater gehen können.
Auf jeden Fall. Und wer weiß, was für alles für Ideen bei Personen gekommen sind durch die gezwungene Entschleunigung. Auf jeden Fall, da kann ich nur geben, auch wir ausprobieren die Ideen, ins Umsetzen kommen und versuchen, was da vielleicht entstehen kann.
Absolut. Lukas, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, für den netten Austausch, für deinen Einblick in deine Arbeit, in dein Schaffen. Wir werden natürlich, oder ich werde alles an deine Informationen, deine Internetseite, die Seite von der App natürlich mit in den Shownotes reinlegen, damit jeder nochmal auch darauf zugreifen kann und Informationen über dich bekommt. Und dann sende ich liebe Grüße nach Berlin und sage vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und liebe Grüße nach Hamburg.
Das war sie, die heutige Folge, und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dann sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.